NDR Info. Das Forum.
Willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Wenn der Historiker Götz Ali ein neues Buch herausbringt, dann schauen viele im Land mit Interesse hin. Denn Götz Ali öffnet immer wieder einen neuen Blick auf scheinbar bekannte Themen. So schon vor Jahren mit seinem Buch Hitlers Volksstaat, in dem er zeigte, wie sich das Hitlerregime die Zustimmung der Deutschen auch durch viele materielle Vergünstigungen und kleine Vorteile erkaufte, heute würde man sagen durch Schnäppchen. Jetzt erscheint Götz Alis neues Buch. Thema diesmal die Euthanasie in der Hitlerzeit und die Frage, wie die Deutschen damals auf den Mord an ihren kranken und behinderten Angehörigen reagiert haben. Gleich hier in der Sendung ein ausführliches Gespräch mit Götz Ali. Außerdem schildern wir einen bizarren Streit in Lübeck. Dort gibt es eine Synagoge, deren Fassade aber aus der Hitlerzeit stammt. Jetzt soll das Gotteshaus umgebaut werden, aber die Nazi-Fassade könne ruhig bleiben, sagen viele in der jüdischen Gemeinde. Von außerhalb aber kommt Kritik. Und wir blicken nach Ungarn. Dort macht die Regierung Orbán immer wieder mit nationalistischen Tönen Stimmung. Manche im Land träumen bereits von einem Groß-Ungarn. Wir beschreiben die nationalen Mythen und Komplexe, die hinter diesen Tendenzen stehen. 200.000 Menschen sind in Deutschland während der Hitlerzeit ermordet worden, weil sie psychisch krank oder behindert waren oder als erblich belastet galten. Diese Morde hatten einen ideologischen Hintergrund. Ein Schlüsselbegriff dabei war die sogenannte Volksgesundheit, die vor Entartung und Degeneration geschützt werden müsse. Hinzu kamen im Krieg dann manchmal auch ganz zynische praktische Gründe. Das Regime wollte Betten frei machen für die verwundeten Soldaten. Dass es in der NS-Zeit diese Morde an kranken Menschen gab, steht heute in jedem Geschichtsbuch. Trotzdem hat dieses Thema in der bisherigen Aufarbeitung der Vergangenheit keine ausgeprägte Rolle gespielt. Meist wird es kurz erwähnt und bleibt dann doch merkwürdig abstrakt. Ich habe Götz Ali gefragt, woran das nach seiner Einschätzung liegt.
Ich glaube, es liegt daran, dass die Familien Mitbeteiligte waren und dass in den allermeisten Familien nach dem Krieg nicht darüber gesprochen wurde. Und das aus Gründen, die wir meiner Ansicht nach sehr gut auch als heute lebende Menschen verstehen können, ganz unabhängig von der Frage Nazi-Ideologie oder nicht. Denn jeder von uns hat die Erfahrung, dass wenn ein Mensch dement wird, wenn er geistig entgleist und sich das als dauerhaft herausstellt, also er dauerhaft irgendwie pflege- und hilfsbedürftig und in einer Anstalt untergebracht werden muss, also wir sagen natürlich heute Residenz, Krankenhaus oder Inklusionseinrichtung oder sonst was, dann verlieren sich oft die Kontakte. Und so muss man sich das damals auch vorstellen, nur mit sehr viel mehr öffentlichem Druck. Und wegen dieses Tabus und weil das immer nicht behandelt worden ist, auch mit Rücksicht auf die noch lebenden Geschwister und Partner, ist dieses Thema Euthanasie, wie Sie sagen, merkwürdig abstrakt geblieben.
Kann man sagen, so schlimm das ist, manche Familien damals waren in gewisser Weise insgeheim auch erleichtert, dass zum Beispiel ein schwieriger und sozusagen peinlicher Angehöriger auf einmal für immer weg war?
Auch wir sind heute manchmal erleichtert, wenn ein Mensch, dem es nicht gut geht, der chronisch krank ist, am Ende stirbt. Wir sagen dann auch, es war vielleicht so besser für ihn, er hatte einen guten Tod und so weiter. Menschen, die so sind, sind immer eine Last. Deswegen habe ich das Buch auch genannt, die Belasteten. Das meint auch, dass sie unter Umständen lästig sind, geistig verwirrte, verrückte Menschen sind nicht immer einfach. Sie können wirklich unerträglich sein im ganz wörtlichen Sinn. Also das spielt alles eine Rolle und damals muss man sich eben vorstellen, die zusätzliche Stigmatisierung sämtlicher Familien, in denen so ein Angehöriger lebte und im weiteren Familienkreis haben wir doch alle solche Angehörigen irgendwo. Ihnen wurden soziale Leistungen entzogen. Zum Beispiel, wenn Sie ein behindertes Kind kriegten in die Familie, dann wurde das Kindergeld für die Gesunden entzogen, weil diese Familie nun als erbkrank galt. Und da eben Angehörige solcher Menschen ambivalent sind, da die Nachbarn komisch gucken und so weiter, kann der Staat, kann die Gesellschaft diese Ambivalenzen nach der einen Seite entweder auflösen, so ist das meiner Ansicht nach heute, ich weiß auch, wovon ich spreche, ich habe eine schwerbehinderte Tochter, und auf der anderen Seite kann der Staat diese Ambivalenzen verstärken hin zu Aggressionen, Todeswünschen.
Sie sprachen ja vorhin auch noch einen Aspekt an oder deuteten ihn an, dass eben damals die ganze Familie sozusagen als belastet galt. Eine Einstellung, die ja auch nicht völlig verschwunden ist wahrscheinlich.
Nein, überhaupt nicht. Also die gibt es natürlich nicht offen, aber unterschwellig gibt es die natürlich noch. Aber damals war es wirklich schwer und wir müssen uns auch vorstellen, 39 bis 45, es war Krieg. Und nun im Krieg, da sorgen sie sich um die gesunden Angehörigen, um die eigenen Kinder, die Mutter in einer bombardierten Stadt, die Ehemänner, die Söhne an den Fronten. Da verliert sich natürlich der ohnehin schon schwierige Kontakt zu solchen, die in Heil- und Pflegeanstalten, in psychiatrischen Krankenhäusern leben, erst recht.
Oft zitiert wird ja der Protest des Bischofs von Münster, Graf von Galen, gegen die Tötung behinderter Menschen. Der Löwe von Münster wird er gern genannt. War der eine rühmliche Ausnahme oder gab es ähnliche Fälle?
Er war auf der Ebene der deutschen Bischöfe eine also gar nicht genügend hervorzuhebende Ausnahme. Es gibt nur einen zweiten katholischen Bischof, den von Berlin, Konrad Graf von Preysing, der eine ähnliche, aber sehr viel schwächere Rede auch später erst gehalten hat, während von Galen eben irritiert durch einen leise treterischen Hirtenbrief, der ganz allgemein davon sprach, dass man Leben von Unschuldigen nicht nehmen durfte, in drei Predigten im Sommer 1941 hintereinander das Verfahren der Euthanasiemorde unmittelbar beschrieben hat, sodass auch für die Angehörigen keine Chance mehr bestand, sich sozusagen herauszureden. Und damals in der Gegend um Münster haben die Deportationen der Geisteskranken in die Gaskammern hatten gerade angefangen. Und es ist Galen wirklich gelungen, mit diesem mutigen öffentlichen Auftreten diese Mordaktion für kurze Zeit zu beenden, die Morde in den Gaskammern praktisch zum Erliegen zu bringen. Und sie sind dann knappes Jahr später im Zusammenhang mit dem Bombenkrieg wieder aufgenommen worden. Interessant für uns Heutige ist, glaube ich, dass wir uns nicht ohne weiteres mit dem Widerstand oder die meisten von uns heute lebenden Deutschen nicht ohne weiteres mit dem Widerstand des Grafen von Galen identifizieren können. Es war eine katholisch-fundamentalistische Haltung, aus der er das herausgemacht hat. Also in derselben Predigt redet er über kurze Röcke, über vorehelichen Sex und den ganzen Sittenverfall im Nationalsozialismus, das muss man sich vor Augen führen, und sagt gleichzeitig, der Mord an Geisteskranken ist ein Verstoß gegen das Gebot Gottes. Und er sagt dann noch etwas Ungeheuerliches. Münster ist nämlich in diesen Tagen, da kamen die ersten großen Flächenbombardements, sehr zerstört worden durch große britische Angriffe. Es liegt ja an der Westgrenze Deutschlands und war also von London aus leicht zu erreichen. Und da sagt er, nicht etwa, das ist ein feiger britischer Terrorangriff, sondern er sagt, das ist die gerechte Strafe Gottes und der gerechte Gott muss diese Stadt so strafen, weil sie in ihrer Mitte duldet, dass Unschuldige ermordet werden.
Was passierte damals, wenn zum Beispiel eine Familie doch gesagt hat, dieses behinderte Kind möchten wir nicht hergeben?
Dann ist in der Regel nichts passiert. Und das ist das ganz Entscheidende. Bis zum Schluss konnten Familien, die sich mit aller Kraft gewehrt haben, doch erreichen in vielen Fällen, in der Mehrzahl der Fälle, dass diese Kranken verschont wurden. Das lässt sich auch messen heutzutage. Es hat sozialstatistische Untersuchungen jüngst gegeben, dass also in Fällen, in denen die Anstaltsinsassen ermordet worden sind, der Kontakt der Familien nur in 19% der Fälle, man hat es anhand der Personal- und Krankenakten untersucht, gut war, während im Fall der Überlebenden in 40% der Fälle. Und man kann nicht einfach sagen, die Angehörigen wären unbeteiligt gewesen. Nochmal eine andere Frage ist, wie Menschen reagiert haben, wenn dann die Todesnachricht kam, wenn sie nicht gefragt worden sind. Da sind es dann sehr viele mehr ja, man kann von 80% ausgehen der deutschen Bevölkerung, die das hingenommen haben und auch die Ausreden akzeptiert haben, also dass derjenige, so durchsichtig das war, an Lungenentzündung gestorben ist und eben nicht an Giftgas bzw. überdosierten Medikamenten.
Sie vertreten eine kühne These, die ungefähr so lautet: Nur weil die Deutschen dieses Tötungsprogramm, die Euthanasie, mehr oder weniger ohne Protest hingenommen haben, hätten die Nazis einen großen Schritt weitergehen können Richtung Vernichtungslager, Holocaust. Heißt das im Umkehrschluss, wären die Nazis schon bei der Euthanasie auf eine robuste Haltung bzw. auf eine Abwehr in der Bevölkerung gestoßen, wäre uns vieles erspart geblieben?
Ja, was heißt uns, vor allem den anderen, die dann ermordet worden sind? Ja, ist meine feste Überzeugung, das heißt aber keine Überzeugung, die man als Historiker vortragen kann, weil dieses Wenn und Hätte gewissermaßen keine historische Kategorie ist. Trotzdem finde ich, muss man darüber sprechen. Die Euthanasiemorde der ersten Phase bis zum Sommer 1941, das Ermorden von 70.000 Deutschen mitten in Deutschland, die allesamt deutsche sozusagen Volksgenossen als ihre Angehörigen haben, dass das gelungen ist, das ging sehr viel leichter über die Bühne, als sich die Verantwortlichen das ungefähr vorgestellt haben. Die sind sehr vorsichtig, sehr tastend vorgegangen 1940. Wenn dieses Programm gestoppt worden wäre, hätte es die Ausweitung des Massenmordes so nicht geben können, da bin ich sicher. Weil die Erfahrung war eben, sie können das mit der kompletten deutschen Verwaltung, es waren involviert sämtliche Stadtverwaltungen, sämtliche Krankenkassen, sämtliche Amtsärzte, Hebammen, jeder sah es, jeder Friedhofsinspektor, der diese Urnen zugeschickt kriegte, immer von derselben Adresse, und es funktionierte quer durch die deutsche Verwaltung und an der Basis in der Bevölkerung regte sich kaum Widerstand. Man taxiert den direkten, harten Widerstand der Angehörigen auf etwa 10% der Betroffenen. Die anderen nahmen das hin. Und nach dieser Erfahrung, wer das duldet, wer duldet, dass eine Tante, die an Schizophrenie leidet, einfach vergast wird, dass ein spastisch gelähmter Sohn mit einer Todesspritze erlöst wird, in Anführungszeichen. Wer das duldet, der nimmt doch auch hin, dass Juden, die zu Volksfeinden, die hat sie zu Weltfeinden, die zur Gegenrasse, zu Untermenschen erklärt werden, die den Menschen sowieso fremd und anders waren, dass die einfach abgeschoben werden nach Osten angeblich zum Arbeitseinsatz, der kümmert sich doch darum nicht. Und deswegen glaube ich oder bin ganz sicher, dass diese Erfahrung, diese Grunderfahrung in den ersten anderthalb Kriegsjahren gebahnt und geebnet hat den Weg in den Massen- und Völkermord an den europäischen Juden.
Das sind wir im Grunde ja bei einer schlichten Aussage wieder, die diese übliche Wir-mussten-Ausrede doch unglaubwürdig macht, nämlich dass Widerstand schon geholfen hätte und nicht mal so riskant gewesen wäre, wie es oft von den Zeitgenossen gesagt wurde.
Nein, das zeigt diese ganze Euthanasie-Mordaktion. Es sind Ärzte gefragt worden, macht ihr da mit? Etwa Assistenzärztinnen in einer Hamburger Kinderklinik, 14 Assistenzärztinnen sind gefragt worden. 12 haben gesagt, wir machen mit. Sie waren alle um die 30, diese Ärztinnen. 2 haben gesagt, wir machen nicht mit. Es ist den beiden nichts passiert. Die anderen 12 haben es gemacht und die 2 haben es eben nicht gemacht. Galen ist natürlich ein Sonderfall. Da hat man überlegt, ja, ob man ihn einsperrt oder nicht. Hitler glaubte, dass man es sich nicht leisten könne, ja, gegen ihn vorzugehen. Ein einziger deutscher Bischof, der protestiert hat, der noch dazu isoliert war in der katholischen Bischofskonferenz wegen seiner Radikalität, wegen seiner grundsätzlichen Haltung gegen das NS-Regime. Dieser einzige Bischof kam ungeschoren davon und konnte durchsetzen, dass die Euthanasiemorde zumindest unterbrochen wurden, was die Erwachsenen anging. Wenn 5 Bischöfe das gemacht hätten, wäre die Situation anders gewesen. Die protestantische Kirche, die ja damals noch viel größeren Einfluss in Deutschland hatte, die hat überhaupt nicht erwogen, öffentlich gegen diese Morde zu protestieren. Kein einziger protestantischer Bischof hat protestiert. Also das sind alles sehr heikle Punkte in der deutschen Gesellschaftsgeschichte, über die man genau sprechen muss, anstatt einfach den Widerstand zu verherrlichen.
Der Historiker Götz Ali über die Ermordung kranker und behinderter Menschen in der Hitlerzeit und über den spärlichen Widerstand dagegen. Den Titel seines Buches hat er selbst schon erwähnt, Die Belasteten, Euthanasie 1939 bis 1945. Erschienen ist der Band im S. Fischer Verlag. Bei den Pogromen 1938, die wir ja nicht mehr Reichskristallnacht nennen, in dieser schrecklichen Novembernacht wurden fast alle Synagogen in Deutschland angezündet. Nicht aber die in Lübeck. Möglicherweise, weil die Nazis schon Pläne in der Schublade hatten, wie sie das Gebäude selbst nutzen wollten, als Turnhalle. Das taten sie dann auch, rissen aber zuerst einmal die wunderbare, orientalisch wirkende Fassade ab und bauten deutschen Backstein dorthin. Der blieb dann auch, als die jüdische Gemeinde nach dem Krieg ihre Synagoge zurückbekam. Jetzt soll das alte Gebäude für 6 Millionen Euro saniert und umgebaut werden, nicht aber die Fassade. Soll die jüdische Gemeinde also ihr Gotteshaus weiterhin durch eine Nazi-Fassade betreten? Diese Frage kommt nicht, wie man meinen könnte, aus der jüdischen Gemeinde selbst, sondern sie kommt vom Bund Deutscher Architekten. Er will eine Debatte über dieses Stück Lübecker Baugeschichte anstoßen. Silke Lahmann-Lammert berichtet.
Jelisaweta Pali schließt die Tür zur Synagoge in der St. Annenstraße auf.
Und jetzt gehen wir ins Gebirgstal.
Hinter einer zweiten Tür öffnet sich ein Raum, der wie ein Gegenbild zu der nüchternen Backsteinfront des Gebäudes wirkt. Die Gewölbekuppeln, Rundbögen und filigranen Schnitzereien an der Frauenempore waren schon 1880 da, als die Lübecker Synagoge eröffnet wurde.
In der Pogromnacht einige Teile wurden zerstört, demoliert, aber im Wesentlichen ist der Gebetssaal genauso geblieben, wie er früher war. Alles wunderschön.
Eine Schönheit mit marodem Charme. Die Mitarbeiterin der jüdischen Gemeinde deutet auf mehrere Risse, die sich in den Wänden auftun.
Und wir haben auch Schimmelbefall und Schwammpilze. Und die ganze Infrastruktur, die Leitungen, Elektrizität, das ist alles uralt und wir haben immer wieder irgendwelche Stromausfälle, Rohrbrüche und diese Instandhaltung kostet sehr viel Geld auch.
Eine Sanierung der Synagoge, da sind sich alle einig, ist dringend notwendig. Der Vorstand der jüdischen Gemeinde hat den Architekten Thomas Schröder-Berkentin beauftragt, den Altbau mit Hilfe von Stiftungsgeldern und Zuschüssen der öffentlichen Hand instand zu setzen und umzubauen. Ein eigens dafür gegründeter Beirat aus Lübecker Bauexperten, Gemeinde und Stiftungsvertretern stimmte dem Vorhaben zu. Beim Bund Deutscher Architekten, BDA, allerdings lösen die Pläne Unbehagen aus.
Die Fassade wird so, wie sie ist, erhalten. Die einzige Veränderung ist, dass aus einer Tür 3 Türen gemacht werden und die verglast werden.
Diese heutige Front stammt aus der Nazi-Zeit, erklärt Ingo Siegmund vom BDA. Mit dem ursprünglichen Aussehen der Synagoge habe sie kaum noch etwas gemein. Historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen das Gebäude in seiner früheren Pracht. Bis 1939 krönte eine Kuppel die Fassade. Rundbögen, Säulen und Ornamente im sogenannten maurischen Stil ließen das Gotteshaus wie einen Prunkbau aus dem Orient wirken. Dieses charakteristische Gesicht haben die Nationalsozialisten der Synagoge ganz bewusst geraubt, betonen Siegmund und seine Kollegen vom BDA, um es gezielt durch eine unauffällige Fassade aus ortsüblichem Backstein zu ersetzen.
Man hat die alte abgerissen, um die Erinnerung an jüdisches Leben in Lübeck auszulöschen. Und das ist ja eigentlich das wesentliche Problem an dieser Fassade. Gar nicht das Bauliche, sondern diese Aussage.
Auch innerhalb der jüdischen Gemeinde regt sich Kritik an dem Sanierungsvorhaben. Eine Gruppe, die sich öffentlicher Aufsichtsrat nennt, fordert alternative Umbaukonzepte. Im Übrigen seien die Pläne des Architekten Schröder-Berkentin viel zu teuer. Auch der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein, Rolf Verleger, ist mit dem vorliegenden Entwurf nicht einverstanden.
Ich finde, die Entwicklung ist ja deswegen ungut gelaufen, weil eben nun zufällig die Gemeinde sich an diesen einen Architekten gebunden hat, wovor sie der Beirat zur Sanierung der Synagoge hätte bewahren müssen. Aber die hatten dann alle Beißhemmungen. Ja, wenn das die jüdische Gemeinde so will, dann werden wir uns nicht einmischen. Das ist doch Unfug. Ja, und natürlich hätte sich die Öffentlichkeit da einmischen müssen und sollte es auch tun.
Obwohl das heutige Gesicht der Synagoge aus der Nazizeit stammt, sieht Rolf Verleger darin ein Zeugnis der deutsch-jüdischen Geschichte. Deshalb, sagt er, wurde die Front des Gotteshauses in den 1980er Jahren auch unter Denkmalschutz gestellt. Es sei jedoch ein Fehler, die sogenannte Täterfassade einfach so zu belassen, wie sie ist. Biete doch die geplante Sanierung die einmalige Chance, die nationalsozialistische Gebäudefront architektonisch zu kommentieren.
Eine intelligente Lösung müsste doch irgendwie die Geschichte dieses Gebäudes transparent machen und dem Betrachter irgendwie so einen Widerhaken geben, dass man sagt, oh, was ist denn da los? Ja.
Der bauliche Zustand dulde keinen Aufschub der Sanierung, hält Gemeindevertreterin Jelisaweta Pali den Kritikern entgegen.
Sonst, wir warten, diskutieren und dann fällt die Decke runter.
Bisher gibt es keine Zeichen dafür, dass der Vorstand sich auf die Forderungen der Kritiker einlassen will. Damit steht im Moment zumindest in den Sternen, ob jemals wahr wird, was Klaus May vom BDA sich wünscht.
Wir möchten, dass über den Fortbestand dieser Fassade öffentlich gesprochen wird und sehr qualifiziert gesprochen wird. Es ist ja ein Gebäude, was sozusagen in den öffentlichen Raum ausstrahlt und ein sehr wichtiges Gebäude. Und dann sollte doch eine weitestgehende Einigkeit hergestellt werden.
Bis dahin, so scheint es, wird man in Lübeck noch viel diskutieren müssen. Das war Silke Lahmann-Lammert über den Streit um den Umbau der Lübecker Synagoge. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Europa hat einige Sorgenkinder. Bei uns denkt man dabei zunächst mal an die politischen Freunde im Süden mit ihren schweren Finanzproblemen. Viel weniger besprochen werden bestimmte Entwicklungen, die sich im östlichen Teil der Europäischen Union zusammenbrauen, zum Beispiel in Ungarn. Dieses Land steckt nicht nur, wie viele andere, in einer wirtschaftlichen Krise, es befindet sich auch auf einem fragwürdigen politischen Weg. Gerade in dieser Woche hat Ministerpräsident Viktor Orbán den nächsten Schritt eingeleitet, um nach den ungarischen Medien auch das Verfassungsgericht politisch an die Kandare zu nehmen. Beobachter sagen, die Gewaltenteilung im Land sei fast schon ausgehebelt. Und neben Orbáns rechtskonservativer Fidesz-Partei hat sich längst eine noch radikalere und teilweise antisemitische Rechte etabliert. Aus ihrer Sicht ist das heutige Ungarn nur ein Torso, ein trauriger Rest dessen, was Ungarn einmal war. Tatsächlich hat das Land nach dem Ersten Weltkrieg ein Trauma erlitten, ähnlich dem deutschen Trauma von Versailles. Damals verlor Ungarn im Vertrag von Trianon 2/3 seines alten Staatsgebietes. Und das ist nicht vergessen. Auf vielen ungarischen Autos sieht man heute Groß-Ungarn-Aufkleber, berichtet unser Korrespondent Stefan Oschwart. Er beleuchtet die historischen Hintergründe des ungarischen Nationalismus.
Angehörige der verbotenen ungarischen Garde in Kenderes im November vergangenen Jahres. Kenderes liegt in der Puszta im Südosten Ungarns. Es ist der Heimatort von Miklós Horthy, dem autoritären Herrscher der 20er, 30er und frühen 40er Jahre in Ungarn. Etwa 150 Leute sind gekommen, auch András Andrássy mit einer Abordnung der rechtsextremen Partei Jobbik, die seit 2010 im Parlament sitzt. Er sagt,
jelenleg jó lenne az országnak egy Horthy Miklós.
Heute täte dem Land ein Miklós Horthy gut, denn er könnte das Land aus der tiefen wirtschaftlichen, politischen und moralischen Krise führen. Buchhändler Zsolt Fejes aus Budapest hat einen kleinen Büchertisch aufgebaut. Das antisemitische Standardwerk liegt aus, die Protokolle der Weisen von Zion. Lehrbücher für Segler, Runenschrift und Großungarn-Aufkleber. Der Buchhändler über sein Angebot. In erster Linie Bücher zur Traditionspflege, zur Horthy-Zeit, zur Arbeit des Autors Albert Bosch. Alles, was den Menschen hilft, sich das Wissen der Vergangenheit anzueignen. Albert Bosch ist ein verurteilter Kriegsverbrecher aus Siebenbürgen, der schwülstige christlich-nationalistische Bücher geschrieben hat. Zur sogenannten Traditionspflege gehört auch der Auftritt des rechtsextremen Laurent Hegedűs Junior. Der protestantische Geistliche ist ein glühender Antisemit.
Nádost, Spírót, Eszterházit és Kertészt.
In der literaturhistorischen Textsammlung lernt meine Tochter folgende Autoren kennen, sagt er in seiner Ansprache. Nádasch, Spiro, Eszterházy und Kertész. Das sind die Juden, die mit jedem Satz das Ungarntum mit Füßen treten, auch jetzt. Das sind jene Juden, die kaum erwarten können zu sterben, um in den Kreis der Unsterblichen aufzurücken. Ehrlich gesagt, auch wir können es kaum erwarten.
Nekünk is nehéz ezt kivárni, tagadhatatlan, sokszor így érezzük.
Horthy ist in im Ungarn von heute. Plätze werden nach ihm benannt, Statuen aufgestellt und Rechtsrockbands wie Carpathia greifen Horthys außenpolitisches Motto auf. Nem, nem, Soha. Nein, nein, niemals. Horthy wollte die nach dem Ersten Weltkrieg verlorenen Gebiete zurück und ließ sich deshalb mit Hitler ein. Ein Trauma der Ungarn. Diesem Carpathia-Fan gefällt der völkische Soundtrack. Das sind Ohrwürmer und was sie sagen, ist eine ernste Sache. Groß-Ungarn, Heimatliebe. Ich bin stolz, ein Ungar zu sein. Und es ist toll, dass das von der Bühne kommt. Trianon ist das Trauma der ungarischen Völkischen. Ungarische Rockbands fordern weg mit Trianon. Die ungarische Außenpolitik fühlt sich den Ungarn in den Anrainerstaaten verpflichtet. Die Regierung Orbán verteilt den ungarischen Pass an sie. Revisionismus light. In den Lehrplänen für die Oberschulen tauchen plötzlich Hitler-Verehrer wie der Literat József Nyírő auf oder eben Albert Bosch. Der einzige Literaturnobelpreisträger Ungarns Imre Kertész an den Rand gedrängt. Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft PDS, László Mendrei, sagt, man kann sehen, dass die extreme Rechte in Ungarn ernsthaft an Terrain gewinnt. Damit erreichen sie die jungen Leute ohne Hoffnung, ohne Chancen. Und man hat die Rezepte des letzten Jahrhunderts dafür. Man muss sagen, was ist das Problem, wer ist schuld und dann sagen, ich bin die Lösung. Leider gibt es das. Das Denken der Heimattreuen ist vor allem nationalistisches Denken und das ist schlecht. Dass jemand seine Heimat liebt, kein Problem. Aber Nationalismus und letztlich Chauvinismus, das ist ein Problem. Die ungarische Gesellschaft ist tief gespalten in völkische und liberale Urbane. Das ist ein jahrzehntealtes Muster. Grundlage des völkischen Denkens ist ein historischer Opfermythos. Der verstorbene Budapester Theatermann Ivan Nagel hat ihn einmal so erklärt.
Wir waren in der Weltgeschichte immer schon Opfer des Osmanischen Reiches, des Habsburger Reiches, der Russen, die die ungarische Revolution von 48 niederschlugen. Dann natürlich der Siegermächte des Ersten Weltkriegs, der Sowjetunion, die uns besetzt hat. Diese unselige Opferideologie hat als Spitze den Antisemitismus, weil dort der Fremdherzige am schärfsten zu fassen ist.
Fremdherzig, das ist eine Vokabel, die nicht nur die Rechtsextremen von Jobbik benutzen. Auch Viktor Orbán hat sie schon verwendet. Sie sagt, der gehört nicht zur ungarischen Volksgemeinschaft. Der Schriftsteller Rudolf Ungvádi über die orbánsche Rhetorik.
Er sagte auch, als er die Wahlen im Jahre 2002 verloren hat, die Heimat kann sich ja nicht in der Opposition befinden. Also diese Aussagen über Fremdartigkeit zielen entweder darauf, die antisemitisch eingestellten Wähler einzufangen, oder steckt hinter ihnen ebenfalls antisemitische Anschauung. Jetzt natürlich, der Orbán hat im Grunde genommen außer Wille zur Macht gar keine Anschauung, aber jetzt ist er schon im Grunde genommen Gefangener seiner eigenen Politik und seiner eigenen Sprache.
Es klingt besorgniserregend, was kritische und weltoffene Ungarn über die Stimmung in ihrem Land berichten. Mit ihnen, aber auch mit nationalistischen Ungarn, hat unser Korrespondent Stefan Oschwart gesprochen. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.